Liebe Podcast-Zuhörende, nachdem wir uns in der vorherigen Folge mit dem sogenannten I-Ging beschäftigt haben und ja, ich mir doch auch immer wieder gedacht habe, diese ganzen Namen eigentlich, die hier vorne in diesem Inhaltsverzeichnis drin sind, irgendwie haben die so eine Art semantische Schönheit sozusagen. Sie sind auch so gegensätzlich. Manche sind wie italienisch, gehen leicht runter, quasi ohne Widerstand, und andere, die sind im Endeffekt das genaue Gegenteil dazu. Dann musste ich tatsächlich in der darauffolgenden Nacht von diesem Bild träumen, wie nämlich dieser Kaiser hier da sitzt und diese Hexagramme zeichnet. Fu Hirsi hieß er, wenn man es so ausspricht oder auch nicht. Und dann sitzt er da so und er hat quasi so einen Friseurumhang an. Dann schaut er wie Angela Merkel gefühlt. Und dann hat er noch zwei Zöpfe nach hinten, hat so ewig lange Haare und dann so einen ganz langen Bart. Wirklich. Und dann sitzt er da und schaut ganz kritisch diese Hexagramme an. Fokussieren wir uns. In der vorherigen Folge haben wir ja die Einführung gelesen, quasi so, wie es zu dem Ganzen kam und was es bedeutet. Jetzt geht es hier weiter mit der Geschichte des I Ching. Wie viele Bücher aus alter Zeit ist auch das I Ching, das Produkt von mehr als einer Hand? Die beiden Symbole, die im Hexagramm verwendet werden, der ungebrochene und der gebrochene Strich, reichen weiter zurück als die Aufzeichnungen der Geschichte. So wurden sie lange der mythischen Gestalt Fu Hirsis zugeschrieben, der nach der Legende der erste Kaiser von China gewesen sei. Die 8 Trigramme, die aus den Strichen gebildet werden und sich als obere und untere Hälfte der Hexagramme wiederfinden, wurden der Überlieferung zufolge aus dem Rückenschild einer heiligen Schildkröte entdeckt. 2 frühere Bücher der Wandlungen dienten bereits unter den Dynastien Xia von 2205 bis 1766 und der Dynastie Shang zum Zwecke der Weissagung. Der Weissagung. Wir erinnern uns daran, es gibt hier ja einmal dieses Schicksal und Persönlichkeit, Schicksal und Zufall und Schicksal und Natur. Ich habe das Buch hier gerade vor mir liegen, wusste ich noch so vom letzten Mal. Da gab es ja dann zum Schluss noch, wie so als Anhang, einfach noch die Wahrsagemethoden. Aber ich meine auch hier, man kann sich nicht selber die Zukunft vorhersagen. Ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt. Und der Dynastie Shang zum Zwecke der Weissagung. Doch der gegenwärtige Satz aus 64 Hexagrammen soll vom König Wen erstellt worden sein, der um 1150 vor Christus starb. Er war es auch, der begann, erläuternde Texte hinzuzufügen. Ein Prozess, der von seinem Sohn, dem Herzog von Chu, fortgeführt wurde und zu einem Orakel führte. Ein Orakel. Das während der ganzen Chu-Dynastie von so und so bis so und so zur Anwendung kam. Es ist anzunehmen, dass dies die Form war, die Konfuzius kennte und studierte. Konfuzius hat wahrscheinlich einen der hinzugefügten Kommentare geschrieben und die Zeit brachte es mit sich, dass ihm auch der Rest zugeschrieben wurde. In den darauffolgenden Jahrhunderten entstanden noch viele weitere Kommentare, von denen nur ein Teil erhalten ist. Unter den Dynastien Qin und Han versank das I Ching praktisch unter einer Decke. Oh, schade für das I Ching. Versank das I Ching praktisch unter einer Decke aus Magie und Yin-Yang-Doktrin. Es war ein Gelehrter namens Wang Pi, der es vor diesen späteren Interpretationen rettete und argumentierte, es solle als Quelle der Weisheit verwendet werden, nicht nur als Mittel zur Zukunftsvoraussage. Danach entwickelte es sich zu einem Leitfaden der Staatsgeschäfte. Okay, sind sie nochmal einen anderen Lauf. In der westlichen Welt waren die am häufigsten verwendeten Übersetzungen diejenigen von James Legge und von Richard Wilhelm. Jetzt sieht man hier ein Porträt von Konfuzius in chinesischer Kalligraphie. In chinesischer Kalligraphie. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kann ich mir ein Gemälde in chinesischer Kalligraphie vorstellen? Es ist tatsächlich einfacher, als man denkt. Und zwar haben sie hier einfach ganz viele von eben diesen chinesischen Schriftzeichen angeordnet zu dem visuellen Bild eines älteren Mannes. Aber wenn man eben, also wenn man weiter weg ist, dann sieht man quasi nur Punkte. Aber wenn man dann nah hingeht, dann sieht man, dass all diese Punkte irgendwelche chinesischen Schriftzeichen sind. So könnt ihr euch chinesische Kalligrafie vorstellen. Es geht weiter. Ah, es gibt hier quasi einen Einschub, einen Exkurs zu Konfuzius. Okay, brauchen wir diesen Einschub zu Konfuzius? Nee, lass uns so weiterlesen. Wir erklären hier den Aufbau der Trigramme, aus denen später die so wichtigen Hexagramme gebildet werden. Okay, also zuerst werden die Trigramme gebildet und aus diesen Trigrammen dann die Hexagramme. Jedes Trigramm besteht aus drei gebrochenen oder ungebrochenen Linien. Und jede der beiden verschiedenen Linien wird in jeder möglichen Permutation in Dreiergruppen zusammengestellt, woraus sich insgesamt 8 Trigramme ergeben. Jedes Trigramm hat einen Namen und wird darüber hinaus durch eine Eigenschaft, ein Bild und einen Verwandtschaftsgrad beschrieben. Besonders zu beachten ist, dass die Trigramme als Symbole der Veränderung betrachtet werden, nicht als System feststehender Zustände und dass sich ein Trigramm fortwährend in ein anderes verwandelt. Jetzt nur so als persönlichen Einschub, jetzt sind wir gerade noch bei den Trigrammen. Ich hole uns noch mal rein. Das Studium der Trigramme allein wird wesentlich dazu beitragen, später die Differenziertheit des gesamten Hexagramms zu begreifen. Jetzt kommen hier die Erklärungen. Es sind einige Erklärungen, aber die Erklärungen sind sehr kurz. Die ungebrochene Linie. Ja, zum geistigen Verständnis, was ist das Gegenteil der ungebrochenen Linie? Die gebrochene Linie, ganz genau. Wir vergewissern uns, wir sind bei der ungebrochenen Linie und diese bedeutet, diese Linie war ursprünglich ein Zeichen, das in jeder Weissagung einfach Ja bedeutet. Das sage ich mal, Asha, das ist eine gute Erklärung. Sie heißt jetzt Yang, Himmel oder das Feste, und wird mit der positiven, aktiven und männlichen Seite der Natur assoziiert. Und dann dachte man sich, am Anfang war die Erklärung so einfach. Dazu natürlich nochmal weiterführend, was bedeutet dann die gebrochene Linie? Dieses Zeichen bedeutet ursprünglich Nein und heißt Yin, Erde, das Geschmeidige oder Nachgiebige, und wird mit der negativen, weiblichen, passiven Seite der Natur assoziiert. Gibt es nicht auch positive, aktive Seiten der Natur, die weiblich sind? Aber okay, nehmen wir es einfach mal so literarisch hin. Jetzt sind wir bei den 8 Trigrammen, also immer noch nicht bei den Hexagrammen, sondern bei den Grundformen. Wie kann man sich die Trigramme vorstellen? Auf der anderen Seite war auch nur Text, aber hier sind jetzt Bilder von diesen Trigrammen. Und im Endeffekt ist es ganz einfach. Und zwar hat man 3 Linien übereinander. Wie bei einem Gleichzeichen mit noch einer drüber sozusagen. Dann ist es ein Trigramm. Wenn man jetzt zum Beispiel dasselbe hat, diese Linien sind in der Mitte unterbrochen, dann ist es eben wieder was anderes. Dann gibt es eben auch Mischformen so, eben dass zum Beispiel eins in der Mitte ist und an den Seiten sind dann die ungebrochenen Linien. Und so gibt es dann eben diese verschiedenen Möglichkeiten. Und das ergibt dann quasi in der Summe der Möglichkeiten, die es gibt, sind es dann 8. Und das sind dann diese 8 Trigramme. Jedes der 8 Trigramme enthält die beiden Linien in einer anderen Zusammenstellung. Angefangen von der vollständigen Dominanz von Yang bis hin zur Vorherrschaft von Yin. Die Trigramme müssen Linie für Linie von unten nach oben gelesen werden, um die Vorstellung des Fließens oder beständigen Wandelns von einem Prinzip ins andere zu verstehen. Der Name jedes Trigramms ist hier in chinesischer Schrift gezeigt. Jetzt kann man quasi sehen, wenn man beispielsweise die Konstellation hat, im einfachsten Fall, dass alle 3 Linien einfach Linien sind, vollständige Linien, dann sieht man hier, das bedeutet, das Schöpferische hat die Eigenschaft, es ist stark. Das Bild, das man sich dazu vorstellen kann, der Himmel, in der Verwandtschaftsgrad dazu, der Vater. Und als Verwandtschaftsgrade gibt es zur Auswahl Vater, Mutter, erster Sohn, zweiter Sohn, dritter Sohn, erste Tochter, zweite Tochter, dritte Tochter. Vater, Mutter, erster Sohn, zweiter Sohn, dritter Sohn, erste Tochter, zweite Tochter, dritte Tochter. Geht an und für sich, wenn man es nochmal liest, dann man kann es sich schon vorstellen. Wenn man dann quasi diese Trigramme gebildet hat mit den drei Linien, bildet man im nächsten Zusammenhang, in einer gewissen Konstellation, das nächste Trigramm. Und so wird dann aus dem Trigramm ein Hexagramm. Dieses Hexagramm ergibt dann eben auch wieder so mathematisch gesehen viel mehr Möglichkeiten, die da dann auftreten können, wie bei so diesem Münzwurf-Experiment, was man vielleicht mal in der Schule hatte. So gibt es dann eine ganz große Tabelle, die wirklich groß ist. Sie ist hier sehr klein geschrieben. Da kann man dann quasi ganz genau raussehen, welche Zahl das Ganze hat. Aber warum hat es dann eine Zahl? Muss man dann aus der Zahl nochmal die Bedeutung herauslesen? Und es ist nicht so einfach, dass man die so addieren kann, sondern da gibt es bestimmte Regeln, wie man das Ganze dann zusammenfassen kann. Das sieht schon abgespaced aus. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Außen ein großer Kreis. Dieser große Kreis besteht aus diesen Hexagrammen. Dann gibt es quasi einen äußeren Kreis und einen inneren Kreis. Zwischen diesen Kreisen sind dann Hexagramme. Nochmal weiter innen in den inneren Kreis ein Quadrat. Und das Quadrat besteht auch wieder aus Hexagrammen. Wirklich eindrucksvoll. Und dann hat quasi jedes einzelne Hexagramm von dem Bild, das ich gerade beschrieben habe, eine bestimmte Bedeutung. Aber die Bedeutung nur zwei oder drei Worte. Aber wie es hier heißt, der Vorgang des Werdens, der ist quasi dann für diese ganze Komplexität, die dann sich hier entfaltet in dutzenden Seiten. Und ich dachte mir, das I-Ging wird vielleicht so eine Philosophie sein. Ich glaube, ich muss mir das mal anschauen, wie hier jemand so das liest. Das scheint schon ein Happening zu sein. So viel mal in der Weiterführung des I-Ging. Wir können uns fragen, ob es für unser Eins jemals möglich sein wird, das I-Ging in seiner Gänze zu verstehen. Wer weiß, vielleicht gibt es einfach solche Leute, die da richtig drin aufgehen, die das leben. Früher hat es die gegeben, da waren die schon nochmal anders drauf. Ja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt.